Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Heute mit Nina Bust-Bartels. Schön, dass ihr dabei seid. Mehlkäfer, Wanderheuschrecke, Hausgrille und Getreideschimmelkäfer. Diese Insekten sind seit 2021 in der EU als Lebensmittel zugelassen. Das heißt, sie können als Zutat in unserem Essen verarbeitet werden. Allerdings muss dann auch klar auf der Verpackung stehen, wenn irgendwo Insekten drin sind. Und nur weil das jetzt erlaubt ist, heißt es noch lange nicht, dass wir jetzt alle gezwungen werden, Insekten zu essen. Genau das aber behaupten die Anhänger der sogenannten Insektenverschwörung.
Die Insektenverschwörung bietet einen sehr greifbaren und auch emotionalen Anknüpfungspunkt, um politische Unterstützung zu mobilisieren. Indem die Idee propagiert wird, dass es eine globale Elite gibt, zum Beispiel die EU oder auch das Weltwirtschaftsforum, das den Menschen vorschreibt, Insekten zu essen, wird also ein Feindbild geschaffen. Mit Essen können politische Akteure eine ganz breite Palette ideologischer Themen kommunizieren. Dazu gehören zum Beispiel Verpflichtungen gegenüber der Familie und den daraus resultierenden Geschlechterhierarchien. Auch Konzepte der Körperkultur, der Reinheit, die Notwendigkeit des Widerstandes gegen die vermeintlich linksliberalen europäischen Superstaat und auch völkische Blut- und Bodenideologien, die damit aufgetischt werden.
Rechte Akteure nutzen die Angst vor Insekten im Essen, um ihre politischen Vorstellungen zu verbreiten. Wie das funktioniert, daran forscht Leonie de Jonge. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Professorin am neu gegründeten Institut für Rechtsextremismusforschung an der Uni Tübingen. Der Vortrag von ihr, den ihr gleich hört, heißt »Von Immigration bis Insekten«. Rechte AkteurInnen und Ideologien im Wandel. Und Leonie de Jonge hat ihn am 6. November 2024 im Rahmen des Studium Generale Rechtsextremismus erforschen und entgegentreten an der Uni Tübingen gehalten.
Schönen guten Abend. Super schön, heute hier zu sein. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Und es ist mir auch eine große Ehre, heute hier die dritte Vorlesung in der Ringvorlesung in unserer Reihe erhalten zu dürfen. Das Thema hat sich vielleicht über Nacht noch mal extra relevant erwiesen mit der Wiederwahl von Donald Trump in den USA, wo wir vielleicht auch heute nicht dran vorbeikommen. Ich muss auch gestehen, ich bin ein bisschen aufgeregt. Das ist nämlich heute das erste Mal, dass ich einen öffentlichen Vortrag ganz auf Deutsch halte. Also wenn sich da ein paar Fehler einschleichen, dann hoffe ich, dass Sie mir verzeihen. In diesem Sinne, wie sagt man das auf Deutsch? Es wird schon schief gehen. Danke. Also, mein Vortrag heute trägt den vielleicht etwas ungewöhnlichen Titel »Von Immigration bis Insekten«. Vor ein paar Wochen habe ich im Vorfeld auf diese Vorlesung eine E-Mail von einer Kollegin Biologin erhalten, die vielleicht heute auch im Saal ist, mit der Frage, ob es sich dabei tatsächlich um Insekten handelt oder ob sich da per Autokorrektur ein Fehler in den Titel geschlichen hat. Und ich vermute, dass es einigen von Ihnen genauso geht, dass Sie auch diese Frage im Kopf haben, was hat denn bitte Rechtsextremismus mit Insekten zu tun? Ich kann schon mal bestätigen, dass es sich bei dem Vortrag tatsächlich um Insekten handelt. Seit einigen Jahren werden Insekten nämlich zunehmend von der extremen Rechten thematisiert. Parteien wie die AfD wehren sich vehement gegen die Zulassung von Insekten in Lebensmittel auf dem europäischen Markt. Aus Sicht dieser Parteien geht es nämlich um den Schutz vor angeblich schrittweisen Kontrolle unserer Leben durch die Europäische Union. Besonders hartnäckig dabei ist der Verschwörungsmythos, dass sich die da oben, also uns hier unten zwingen wollen, gegen unseren Willen Insekten zu essen. Das ist wirklich ein besonders hartnäckiger Mythos, den wir auch mehrmals sehen. Also nicht nur in Deutschland, ich werde auch heute Beispiele mitbringen aus anderen Ländern, wo sich das Thema auch wirklich auftut. Und die zentrale Frage dabei ist, warum? Also was steckt dahinter? Warum thematisieren Rechtsaußenparteien Insekten? Das ist die Frage, die ich heute zusammen mit Ihnen nachgehen möchte. Hauptziel dieser Vorlesung ist es, Ihnen ein tieferes Verständnis für die komplexen und oft subtilen Veränderungen innerhalb des rechtsextremen Milieus zu vermitteln. Mein zentrales Argument bezieht sich auf die Kontinuität in der rechtsextremen Ideologie obwohl sich das Phänomen in den letzten Jahren in seiner Erscheinungsform und auch in der Organisationsstruktur in vielerlei Hinsichten sehr stark verändert hat. Die Veränderungen sind nicht nur auf einzelne Akteure beschränkt, sondern erstrecken sich auch, und das werden wir heute sehen, auf Themen und Strategien. Historisch gesehen konzentrierten sich Rechtsaußenparteien nämlich vor allem und vielleicht sogar ausschließlich auf Themen wie Einwanderung und Sicherheit. Aber heutzutage bedienen sie ein breiteres Spektrum an Bezugspunkten, wie beispielsweise auch Themen wie die Verarbeitung von Insekten in Lebensmittel, was auf den ersten Blick möglicherweise unzusammenhängend erscheinen mag. Ich argumentiere allerdings, dass diese Themenwahl strategisch motiviert ist. Es dient nämlich dazu, eine breitere Palette der Gesellschaft anzusprechen und zu mobilisieren. Mein Vortrag heute gliedert sich in drei Teile. Zunächst werde ich nochmal kurz die Ideologie und die Terminologie erläutern. Im zweiten Teil werde ich dann den Wandel skizzieren, also wie die extreme Rechte im Laufe der Zeit sich verändert hat. Und dann im letzten Teil werde ich noch kurz erläutern, warum diese Veränderungen von großer Relevanz sind und welchen Einfluss sie haben auf unsere Gesellschaft und unsere Demokratie. Nochmal kurz zur Terminologie. Denn für Ideen, Parteien und Bewegungen, die am rechten Rand des politischen Spektrums agieren, gibt es eine stetig wachsende Zahl von Begriffen, die häufig synonym verwendet werden. Das geht dann von Neofaschismus über Rechtsextremismus und Rechtsradikalismus bis hin zum Rechtspopulismus. In der Wissenschaft herrscht auch kein Konsens, also kein einheitlicher Konsens zu dieser exakten Bezeichnung. Ich verwende in meiner Forschung generell den Begriff von Rechtsaußen oder auch die extreme Rechte. Das ist eine Übersetzung von dem englischen Term the far right, als Überbegriff quasi. Und dieser Überbegriff befasst sich mit Ideen, Parteien und Bewegungen, die am rechten Rand des politischen Spektrums aktiv sind. Das heißt, die Ungleichheit und Ungleichwertigkeit als natürlich oder sogar wünschenswert betrachten und nicht den Prinzipien der liberalen Demokratie folgen. Diese Ungleichheit kann sich auf kulturelle, aber auch auf wirtschaftliche, ethnische, religiöse oder andere Merkmale beziehen. Der Begriff Rechtsaußen ist also ein Überbegriff, der sowohl rechtsradikale als auch rechtsextreme Akteure oder Gruppen umfasst. Während rechtsradikale Parteien und Bewegungen in der Theorie, und das ist ganz wichtig, in der Theorie im Wesentlichen die Grundregeln der Demokratie respektieren, stehen einige ihrer Ansichten im Widerspruch zu liberaldemokratischen Prinzipien, beispielsweise dem Schutz von Minderheitsrechten oder auch dem politischen Pluralismus. Rechtsextreme Parteien und Bewegungen hingegen sind per Definition antidemokratisch. Das heißt, sie lehnen die Grundprinzipien der parlamentarischen Demokratie ab, sei es mit oder ohne Gewalt. Die zwei wichtigsten ideologischen Merkmale dieser Strömung sind einerseits Nativismus und andererseits Autoritarismus. Beim Nativismus geht es um die Verbindung von Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit. Das heißt also, der Staat soll ausschließlich von Mitgliedern der einheimischen Gruppe bestehen, also die Nation, und fremde Elemente, ob das jetzt Personen oder Ideen sind, gelten als Bedrohung für den homogenen Nationalstaat. Autoritarismus bezieht sich global also auf die Vorstellung einer streng hierarchisch organisierten Gesellschaft, bei der Verstöße gegen die Autorität hart bestraft werden sollen. Während die radikale und extreme Rechte theoretisch voneinander zu unterscheiden sind, verschwimmt der Unterschied in der Praxis zunehmend. Einige Parteien sind aufgrund ihrer Wandelbarkeit sehr schwer zu umfassen. So wurde beispielsweise die Alternative für Deutschland, die AfD, als euroskeptische Partei gegründet. Doch nachdem sie an Zugkraft gewonnen hat, verlagerte sich die Partei allmählich Richtung der extremen Rechten. Darüber hinaus haben sich einige rechtsaußenorientierte Parteien, die haben einen janusköpfigen Charakter. Die vermitteln also im Wahlprogramm und in der Öffentlichkeit ein anderes Bild als gegenüber ihren eigenen Anhängern. Forum für Demokratie in den Niederlanden ist dafür ein Beispiel. In ihrem Wahlprogramm fordert die Partei mehr direkte Demokratie und auch mehr Bürgerbeteiligung, während sie in den internen Äußerungen, den internen Kommunikationskanälen durchaus antidemokratisches, antisemitisches und auch rassistische Rhetorik verwendet. Diese beiden Beispiele zeigen, dass es in der Praxis zunehmend schwierig ist, die Radikale von der extremen Rechte zu unterscheiden. Und die semantische Trennung dieser beiden, also radikal und extrem rechts, vermittelt den Eindruck, dass es wirklich wesentliche Unterschiede zwischen den Strömungen gibt und dass eine direkte Bedrohung für die Demokratie eigentlich nur von der extremen Rechten ausgeht. Diese Sichtweise kann ungewollt das Mainstreaming der extremen Rechten, der äußeren Rechten begünstigen. Politikwissenschaftler wie beispielsweise Andrea Pirro plädieren daher für die systematische Verwendung dieses Begriffes der extremen Rechten, rechtsaußen, the far right, also diesen Überbegriff, und betonen, dass sich auch die institutionalisierten rechtsaußen, rechtspopulistischen Parteien oft auf eine breite Produktionsstruktur stützen. Das wird auch der Backstage genannt, indem sie aktive Verbindungen beispielsweise zu sozialen Bewegungen und Netzwerken unterhalten, die wirklich eine direkte Bedrohung für den demokratischen Status quo darstellen. Die Verwendung des Oberbegriffs, also durch diese Verwendung rechts außen, schärfen wir und schulen wir unseren Blick, um die Anzeichen, vielleicht auch die Frühanzeichen der demokratischen Erosion zu erkennen. Denn sonst besteht die Gefahr, dass wir einen blinden Fleck schaffen, indem wir das umfassende Phänomen aus den Augen verlieren. Und damit meine ich einschließlich auch der sozialen Bewegungen und Netzwerken, die oft hinter diesen Parteien oder Individuen stecken. Also, die moderne Rechtsaußenpolitik zeichnet sich durch ihre Heterogenität aus. Und diese Vielfalt zeigt sich in den Akteurinnen, in den Organisationsstrukturen und eben auch in den Themen, die von diesen Akteuren aufgegriffen werden. Und das führt mich schon zum zweiten Teil dieser Vorlesung. Im Hinblick der Akteure hat sich das Erscheinungsbild der modernen, radikalen und extremen Rechten in den letzten Jahren wirklich erheblich geändert. Obwohl prototypische Neonazis und Nazi-Skinheads, die gibt es natürlich immer noch, aber die extreme Rechte heutzutage ist äußerst vielfältig. Und diese Diversität erstreckt sich sowohl auf die Mitglieder, auf die Aktivistinnen, auf die Wählerschaft, aber auch auf das Führungspersonal. Lange galten Rechtsaußenparteien beispielsweise als Männerparteien, also Parteien von Männern für Männer. Zwar sind Frauen in der Wählerschaft und auch im Führungspersonal immer noch unterrepräsentiert, aber Rechtsaußenparteien versuchen zunehmend, sich zu feminisieren. Ziel ist es nämlich, ein weicheres, ein moderneres Image zu kommunizieren und damit auch immer mehr Frauen in der Zielgruppe anzusprechen. Ich habe ein paar Beispiele mitgenommen, Ihnen bestimmt bekannt. Ein Beispiel ist zum Beispiel Giorgia Meloni in Italien oder auch Marine Le Pen in Frankreich. Im Gegensatz zu ihrem Vater bemüht Marine Le Pen sich nämlich damit, ihre Partei als frauenfreundlicher darzustellen. Ein weiteres Beispiel findet sich im Vorstand der AfD. Alice Weidel verkörpert einen eher untypischen Führungstypus für die äußere Rechte. Sie hat Karriere gemacht bei Goldman Sachs. Sie spricht mehrere Sprachen. Sie lebt zeitweise im Ausland mit ihrer in Sri Lanka geborenen Partnerin und mit ihren adoptierten Kindern. Auch in der außerparlamentarischen Rechten ist dieser Wandel sichtbar. Es gibt zum Beispiel Coaching- und Datingforen, die sich an Frauen richten und ihnen mit diesen sogenannten Tradwives, traditionelle Ehefrauen. Ich habe hier ein Beispiel von Estee Williams mitgebracht, die ganz groß auf TikTok ist. Die bieten also den Einstieg in die extreme Rechte. Auf Plattformen wie TikTok wird ultrarechtes Gedankengut mit Hilfe von Kochrezepten verbreitet. Ich werde später nochmal auf das Thema Essen zurückkommen. Aber mein Punkt hier ist, also diese Frauen argumentieren, dass der Feminismus die natürliche Ordnung in der Gesellschaft zerstört habe. Das letzte Beispiel ist, glaube ich, auch für Politikwissenschaftlerinnen wie mich ganz wichtig, weil ich komme zum Beispiel aus der klassischen Parteienforschung und ich bin geschult, um mich wirklich auf Parteien zu fokussieren. Aber wenn wir die moderne, radikale und extremen Rechte erfassen und verstehen wollen, gerade heutzutage, müssen wir wirklich auch diese Vielfalt und dieses breitere Spektrum mitnehmen. Das sieht man in den Organisationsformen der äußeren Rechten, also nicht nur Parteien, sondern auch soziale Bewegungen. Aber man sieht es auch bei Parteien. Ich komme ja, wie Sie wissen, aus den Niederlanden, wo die PVV, also die PVV, Partei für die Freiheit von Geert Wilders, Teil einer Viererkoalition in der Regierung ausmacht. Und diese Partei ist auch wirklich sehr faszinierend. Das ist eine Partei, die organisatorisch wirklich nur aus Geert Wilders besteht. Er ist Parteivorsitzender, er ist aber auch das einzige Mitglied der Partei. Er ist wirklich also die Partei. Eine solche Konstruktion wäre in Deutschland gar nicht möglich, da das Parteiengesetz, das hier vorschreibt, dass Parteien breitere Mitgliedschaften und auch demokratische Strukturen aufweisen müssen. Ich könnte da noch eine Stunde darüber weiterreden, aber im Interesse der Zeit werde ich das Thema jetzt nicht weiter vertiefen. Ich habe Ihnen natürlich Insekten gesprochen und Sie sind wahrscheinlich wegen den Insekten hier heute erschienen. Das bringt mich dann zu den Themen. Abgesehen von den Akteuren und den Organisationen manifestiert sich nämlich die Heterogenität der radikalen und extremen Rechten auch im Themenbereich. Wie ich schon vorhin angeschnitten habe, zu Beginn des 21. Jahrhunderts wurde die äußere Rechte oft als eine monothematische Bewegung dargestellt, die sich vor allem oder fast sogar ausschließlich mit dem Thema Zuwanderung, vielleicht auch noch Sicherheit, konzentrierte. In den letzten Jahren haben diese Parteien jedoch zunehmend Standpunkte zu anderen Themen entwickelt, beispielsweise Außenpolitik, aber auch Klimawandel. Ein aktuelles Thema, das mich wirklich besonders interessiert, betrifft dieses Essen und auch halt Lebensmittel im breiten Sinne. Essen ist nämlich ein Medium, um ideologische Botschaften über Identität, Kultur und Tradition zu vermitteln. Ich habe ein paar Beispiele mitgenommen, jetzt wird's wirklich lecker. All diese Beispiele zeigen Ablehnung von fremden Gerichten, die zugunsten von traditioneller Speisen. Also zum Beispiel sieht man hier einen Tweet von Geert Wilders, der sagt, dass er keinen Couscous mag, er will Fleischbällchen. Nix Couscous, long leve de gehaktbal. Lang lebe das holländische Fleischbällchen. Natürlich mit Schweinefleisch, ja, ganz wichtig. Ich habe noch andere Beispiele. Hier sieht man auch Philipp de Winter vom Vlaams Belang, der ein sehr leckeres Westmalt Triple Bier, kann ich Ihnen anraten, wirklich sehr leckeres Bier, trinkt und dabei sagt, lieber Westmalt, kein Halal. Und dann noch ein älteres Beispiel aus Italien, von der Lega Nord. Und zwar wird da auch gegen Couscous, also nein gegen Couscous, ja zu Polenta politisiert oder aufgerufen. Also diese Beispiele zeigen wirklich auf eine ganz subtile Weise die Ablehnung vom Fremden zugunsten traditioneller Speisen. So, jetzt wird's richtig lecker. Denn jetzt kommen die Insekten. Seit Anfang des Jahres thematisieren Rechtsaußenparteien Insekten zunehmend als Nahrungsmittel, nachdem die EU im Januar 2023 die Verwendung bestimmter Insekten als alternative Proteinquelle genehmigt hat. Das heißt, es ist eine EU-Novel-Food-Verordnung. Das erkläre ich später noch mal kurz. Interessanterweise wird dieses Thema zunehmend von rechtsradikalen und rechtsextremen Akteuren politisiert. Dabei kursiert als ein Verschwörungsmythos, wonach EU-Eliten in Brüssel einen geheimen Plan verfolgen, um die Menschen zum Verzehr von Insekten zu zwingen. Wie der AfD-Bundesabgeordnete Peter Felser es formulierte, und jetzt zitiere ich, EU-Eliten stopfen sich mit Champagner voll und schreiben uns vor, dass wir Ungeziefer essen sollen. Ende Zitat. Gemeinsam mit Ben Stanley, der in Warschau forscht und lebt, führe ich derzeit eine vergleichende Studie durch, wo wir analysieren, wie diese Diskurse in den Niederlanden und auch in Polen ihren Weg von diesen obskuren Kanten in den politischen Mainstream finden. Und uns interessiert dabei, wie diese Verschwörungstheorie diskutiert wird und zweitens auch, wie diese Verschwörung von Mainstream-Akteuren wahrgenommen und aufgenommen wird. Bevor wir tiefer in diese Insektenverschwörung einsteigen, möchte ich noch mal kurz diese Novel Food Verordnung der EU erläutern. Diese Verordnung definiert nämlich neuartige Lebensmittel als Produkte, die vor dem 15. Mai 1997 nicht im nennenswerten Umfang für den menschlichen Verzehr genutzt wurden in der EU. 2023 hat die EU dann neue Vorschriften erlassen, um die Verwendung dieser verschiedenen neuen Lebensmittel, unter anderem halt auch Insekten, als alternative Proteinquellen, beispielsweise in Brot, Nudeln oder Chips, zu verwenden. Ganz wichtig ist dabei, dass das immer mit entsprechender Kennzeichnung passiert und das wird uns nicht untergejubelt. Das ist also wirklich Schwachsinn. Rechtsextreme Parteien und Bewegungen interpretierten das aber ganz schnell als Versuch, traditionelle Lebensmittel durch fremde Produkte zu verdrängen und die Verbraucher zu einer Verhaltensänderung zu zwingen. Und interessanterweise, finde ich wirklich sehr interessant, in Polen und in den Niederlanden, also ganz unterschiedliche Länder, greifen Parteien trotz ganz unterschiedlicher Kontexte auf ein ähnliches Repertoire zurück, wo also diese nativistische Konzeptualisierung normaler, ökologischer Konsumformen gefeiert werden. Ich habe hier dann auch ein paar Beispiele aus verschiedenen Ländern mitgebracht. Ich werde mich hauptsächlich jetzt auf die Niederlande als Fallstudie konzentrieren, aber aus diesen Beispielen sehen wir, dass das wirklich nur eine Fallstudie ist. Das wird wirklich breiter thematisiert. Jetzt folgt eine kleine Einführung in die Rechtsaußenwelt in den Niederlanden. Ich weiß nicht, ob Sie den Protagonist dieser Geschichte schon kennen. Das hier ist Thierry Baudet. Er ist der Vorsitzende der Forum für Demokratie, die Partei, die ich eher schon mal kurz angeschnitten habe. Also die FVD wurde in 2015 als euroskeptische Partei gegründet. Also erst war es eine Organisation und dann später eine politische Partei. Ziel der Partei ist es, das Parteikartell zu durchbrechen, indem sie den niederländischen Wählern und Wählerinnen ein größeres Mitspracherecht bei demokratischen Entscheidungsprozessen geben. Also das ist, wie die Partei sich selbst verkauft. 2017 zog die Partei zum ersten Mal ins Parlament ein in den Niederlanden und bei den Parlamentswahlen in 2021 errang die Partei mit 5% der Stimmen 8 der 150 Sitze. Nur 8 Wochen nach der Wahl gab es Zoff, das sieht man auch oft bei Rechtsaußen, und zwar spalteten sich 3 FVD-Vertreter ab und gründeten eine neue Partei. Ja, das ist ganz viele Parteien in den Niederlanden, es ist schwierig, da den Überblick zu behalten, aber für Forscher ist das sehr spannend, weil es halt sehr viel Vergleichsmöglichkeiten gibt. Also, es gab Streit, es kam eine neue Partei hier, Belang van Nederland, die von Wibren van Haga geführt wird. Van Haga kommt in meiner Geschichte nochmal zurück später, also merken Sie sich den Namen. Er war tatsächlich der Erste, der diese Insektenverschwörungstheorie im niederländischen Parlamentsdebatten einbrachte. Das habe ich dann zurückverfolgt und das war wirklich auf ihn zurückzufolgen. Ich komme später darauf zurück. Beide Parteien kann man wirklich als rechtsextrem einstufen. Prominente Parteimitglieder haben offen mit rechtsextremen und rassistischen Gedankengut geflirtet und Thierry Baudet spielte eine entscheidende Rolle bei der Verbreitung der Great Reset-Verschwörungstheorie. Also quasi diese Verschwörung, dass eine globale Elite die Pandemie, die Corona-Pandemie nutzte, um eine totalitäre Weltordnung durchzusetzen, in der Privateigentum, persönliche Freiheiten und traditionelle Lebensweisen stark eingeschränkt werden, einschließlich eines Plans zur Übernahme der Kontrolle über die Lebensmittelversorgung. Ganz wichtig hier. In einer parlamentarischen Debatte über Corona erklärte ein Forum für Demokratie Abgeordneter, und jetzt zitiere ich: Es ist so wichtig, dass wir uns zusammenschließen, dass wir, Geimpfte und Ungeimpfte, uns in dieser Regierung nicht spalten lassen. Wir müssen uns gegenseitig unterstützen. Forum für Demokratie ist deshalb dabei, ein solches Netzwerk, eine solche neue Gesellschaft mit eigenen Restaurants, eigenen Sportvereinen, eigenen Lebensmittelketten aufzubauen. Im Gegensatz zu diesem Apartheidstaat ist bei uns jeder willkommen. Ende Zitat. Im Zuge der Covid-19-Pandemie wurde der Fokus der Partei auf Lebensmittelversorgungsketten und Lebensmittel im Allgemeinen immer deutlicher. Im Dezember 2022 gründete die Partei ihr eigenes Lebensmittelunternehmen mit dem Namen Eerlijk Eten, übersetzt heißt das ehrliches Essen. Und das sind quasi Mahlzeitboxen. Gibt es HelloFresh in Deutschland? Kennen Sie das? Ja, es ist so ein bisschen wie HelloFresh. Und da sind dann angeblich biologische und lokal bezogene Zutaten drin und auch Schritt für Schritt Rezepte, die man dann als Mahlzeit zu Hause bereiten kann. Das Leitbild dieses Unternehmens ist wie folgt, und ich zitiere nochmal: Wir glauben an die Bedeutung von Tradition und Gemeinschaft und an die Vorteile des Verzehrs lokal angebauter, saisonaler Produkte. Mit Eerlijk Eten, mit ehrlichem Essen, wollen wir die lokalen Bauernhöfe unterstützen und die Menschen den Zugang zu frischen Lebensmitteln direkt vom Land vermitteln. Ende Zitat. Also, was passiert hier? Über Lebensmittel versuchen sie, eine Verbindung zu erstellen zum Protest der Landwirte gegen die vorgeschlagenen Regierungsvorschriften zur Senkung der Stickstoffemissionen. Großes Thema in den Niederlanden, die hauptsächlich durch intensive Viehzucht und auch Düngemittel verursacht werden. Die niederländische Influencerin Eva Vlaardingerbroek hat sich sehr lautstark für die niederländischen Landwirte eingesetzt. Sie war übrigens auch zu Berlin zu Gast, hat sich da selbst eingeladen, als die Landwirte hier in Deutschland protestiert haben. Wer ist Vladimir Buk? Sie war von 2016 bis 2020 ein prominentes Mitglied von Forum für Demokratie in den Niederlanden. Sie verließ die Partei jedoch aufgrund, Sie dürfen raten, interner Konflikte. Es gab wieder Streit. Anschließend baute sie ihre eigene Karriere auf als rechtsextreme Nachrichtenkommentatorin und trat regelmäßig in der Sendung von Tucker Carlson auf bei Fox News. Thema Amerika, kommen wir heute nicht daran vorbei. Tucker Carlson kennen Sie, US-amerikanischer Fernsehmoderator und politischer Kommentator, der in den letzten Jahren zunehmend rechtsextreme Positionen übernimmt. Im Juni 2022 postete sie dann diesen Tweet, damals war es noch Tweet, glaube ich, aber sie postet folgende Nachricht, ich übersetze: Die niederländischen Landwirte haben genug und wehren sich mutig gegen den Great Reset. Sie verdienen ihre volle Unterstützung. Meine Unterstützung haben sie auf jeden Fall. Es ist ganz einfach: No farmers, no food. Keine Landwirte, kein Essen. Vladimir Buk spielte auch eine wichtige Rolle bei der Einführung dieser Insektenverschwörung in den Niederlanden. Sie spielte nämlich die Hauptrolle in Tucker Carlsons Dokumentarfilm mit dem Titel Let Them Eat Bugs, der im April 2023 veröffentlicht wurde. In diesem Film behauptet Carlson, eine globale Elite habe sich verschworen, um die Bevölkerung zum Verzehr von Insekten statt Fleisch und Milchprodukten zu zwingen, um die Treibhausgasemissionen zu senken. Die Niederlande dienen sich dabei als Fallstudie, um zu veranschaulichen, wie, und ich zitiere nochmal, eine Zukunft mit Käfern zum Abendessen aussehen könnte. Also Niederlande als Horrorszenario quasi in diesem Weltbild. In diesem Dokumentarfilm interviewt Vladimir Buk den ehemaligen Forum für Demokratie-Politiker Wibren van Haga, da ist er jetzt nochmal. Und der behauptet, dass die Niederlande wirklich ein Pilot ist, also wirklich so ein Horrorszenario, wo das Weltwirtschaftsforum quasi zusammen mit der niederländischen Regierung Pläne hat zur Reduzierung der Stickstoffemissionen. Und das ist dann Teil eines weitreichenden, in ihren Augen, kommunistischen Plans, den Weg für einen sogenannten Great Reset zu bereiten. Also quasi geht diese Verschwörung, dass die Regierung angeblich eine Landreform will, um Platz zu machen für Zuwanderer. Van Haras Verbindung zu Vladimir Buk und Carlson hilft, um seine Skepsis gegenüber diesem Insektenkonsum zu erklären. Im Januar 2023 richtete er zum ersten Mal parlamentarische Fragen, also dieser Verschwörungsmythos würde dann wirklich im Parlament eingebracht. Er richtete nämlich Fragen an den niederländischen Minister für Landwirtschaft und erkundigte sich nach möglichen Gesundheitsrisiken des Insektenverzehrs. Er fragte zum Beispiel in Bezug auf Hygiene und auch Chitin, das ist in den äußeren Hüllen von Insekten. Und er wollte auch wissen, ob die Regierung finanzielle Anreize zur Förderung des Insektenverzehrs bereitstellt und ob dies Teil eines umfassenderen Plans sei, bald auch den Konsum von weiteren Tierarten, ich zitiere, Schwäne, Hunde, Ratten, Delfine und andere Insekten aufzutischen. Also, einige Wochen später begann Forum für Demokratie, diese Insektenverschwörung dann zunehmend über ihre Online-Kanäle zu thematisieren. So brachte Thierry Baudet Grillen, Heuschrecken und Mehlwürmer mit in die YouTube-Talkshow Forum Inside. Und diese YouTube-Talkshow hat 160.000 Abonnenten. Und da hat er Gäste, mit denen er über Themen spricht, die seiner Meinung nach nicht in den sogenannten Mainstream-Medien thematisiert werden. Hier hat er also Insekten mitgebracht und nachdem er diese auf den Tisch geschüttet hatte, erklärte er, das ist es, was sie wollen. Sie wollen, dass wir Insekten essen, dass wir das essen, dass das legalisiert wird. Im Vorfeld der Regionalwahlen 2023 in den Niederlanden propagierte Baudet diese Insektenverschwörung auch weiterhin auf Protestveranstaltungen und in den sozialen Medien. Am 11. März hielt er eine Rede auf einer Bauerndemonstration, die von Farmers Defence Force, das ist eine militante Interessenvertretung der niederländischen Landwirte, organisiert wurde. Und zu Beginn seiner Rede nahm er eine ganz große Tüte Mehlwürmer mit und erschüttete sie aus vor einer jubelnden Menge mit den Worten, ich zitiere nochmal, das ist das Essen der Zukunft, das ist es, was Sie uns zu essen geben wollen, niemals. Es folgten eine Reihe von Beiträgen in den sozialen Medien mit Videos von Menschen und oft Menschen mit asiatischer Herkunft, die Insekten essen. und einprägsamen Slogans, in denen die Anhänger aufgefordert werden, diese zu teilen, wenn sie keine Insekten essen wollen. Und dann steht dann zum Beispiel, Scheiß auf deine Käfer, wir essen weiterhin Fleisch, Fisch und Gemüse. Die Insektenverschwörung ist auch nach dem Wahlkampf nicht abgeklungen. In einer Fernsehsendung gab Baudet weitere Einblicke in seine Verschwörungstheorie. Und das wird dann ganz interessant. Ich zitiere jetzt nochmal. Also er gab Einblicke in, was er genau vor Augen hat mit dieser Verschwörungstheorie. Und dann sagt er Folgendes. Autoritäre Persönlichkeiten haben einen hohen Ekelreflex. Wenn man ein Volk brechen will, muss man es daran gewöhnen, den Ekelreflex zu senken. Das geschieht durch das Essen von Insekten. Es ist ein Krieg gegen das traditionelle Europa. Und man sieht hier auch Ähnliches bei Eva Flardingerbrück, die auch genau diese Idee verkörpert. Also hier hat sie, in diesem Tweet sagt sie, the push for eating insects is nothing but a compliance test. Das ist also so ein Litmus-Test. It's a way to degrade and humiliate us. Also wir werden quasi degradiert und verunmenschlicht. They're trying to trick us. They want to see how far they can go. So resist much, obey little, eat your steak and support farmers. Also, das ist die Botschaft hier. Die Aussagen von Baudet und die politischen Diskurse rund um diese Insektenverschwörung sind ein ganz gutes Beispiel für die Strategien, die radikale und extreme Rechten nutzen, um Ängste zu schüren und auch damit dann politische Mobilisation zu treiben. Das sieht man auch in anderen Ländern. Und beim Vergleich dieser Diskurse wird deutlich, dass Rechtsaußenparteien auch in anderen Ländern versuchen, das Thema auf die politische Agenda zu setzen. Man sieht dann auch wirklich, wie international vernetzt sie sind und dass sie international wirklich auch Strategien und Ideen austauschen. Dabei steht zentral diese Idee von einem kulturellen Ekel gegenüber Insekten, die angeblich nicht unserer Kultur angehören. Und das steht dann im Mittelpunkt. Ganz wichtig dabei ist, dass die ideologischen Grundpfeiler der radikalen Rechten, wie beispielsweise Nativismus, integriert sind. Also die Vorstellung, dass Bürger dazu gezwungen werden, Insekten statt traditioneller Nahrungsmittel zu essen, wird als Bedrohung für die nationale Identität und Kultur interpretiert. Und die radikale Rechte nutzt diese Ängste, um eine Rückkehr zu authentischen nationalen Essgewohnheiten zu propagieren. Was hat es jetzt also mit diesen Insekten auf sich? Es ist wirklich nur ein Beispiel, aber die Insektenverschwörung bietet einen sehr greifbaren und auch emotionalen Anknüpfungspunkt, um politische Unterstützung zu mobilisieren. Insbesondere in einem Kontext, in dem Menschen schon mit sehr vielen Unsicherheiten konfrontiert sind. Indem die Idee propagiert wird, dass es eine globale Elite gibt, zum Beispiel die EU oder auch das Weltwirtschaftsforum, das den Menschen vorschreibt, Insekten zu essen, wird also ein Feindbild geschaffen. Das scheint sehr effektiv zu sein. Und das ist, weil es Essen betrifft. Es geht wirklich um die Wurst. Es geht ans Essentielle. Essen ist nämlich ein ganz alltägliches und emotional geladenes Thema, das alle Menschen betrifft. Wir essen alle. Wenn politische Akteure über Nahrung sprechen, berühren sie wirklich einen Bereich, der sehr stark mit Identität, Kultur und Tradition verbunden ist. Und dadurch können sie dann breitere Zielgruppen erreichen und auch tiefere emotionale Reaktionen hervorrufen. Ich habe noch ein Beispiel mitgebracht. Also wir kommen an Trump nicht vorbei. Das haben Sie wahrscheinlich mitgekriegt. In einer TV-Debatte hatte er damals darauf hingewiesen, dass Zuwanderer im US-Bundesstaat Ohio Katzen und Hunde essen, also die Hunde ihre Nachbarn verzehren. Also kompletter Schwachsinn, aber es geht nochmal wieder ums Essen, ja. Was will ich mit diesem Essen und diesen Beispielen? Mit Essen, ich habe ganz viele Beispiele mitgebracht, mit Essen können politische Akteure eine ganz breite Palette ideologischer Themen kommunizieren. Ich habe hier Beispiele aus Polen, Niederlanden, Italien, Frankreich mitgebracht, auch aus Deutschland. Diese Beispiele zeigen also, dass man ganz viele verschiedene Themen anschneiden kann mit diesem Thema Essen. Dazu gehören zum Beispiel Verpflichtungen gegenüber der Familie und den daraus resultierenden Geschlechterhierarchien. Also in Polen ganz stark hier Konfederacja, eine rechtsextreme Gruppe hier, wo ganz klar diese Idee ist, Men by the barbecue, women in the kitchen und Fleisch halt quasi als ein maskulines Produkt, das dieses Weltbild kommuniziert. Auch Konzepte der Körperkultur, der Reinheit, die Notwendigkeit des Widerstandes gegen die vermeintlich linksliberalen europäischen Superstaat und auch völkische Blut- und Bodenideologien, die damit aufgetischt werden. Obwohl Essen und Esskultur eine zentrale Rolle spielen, werden sie bislang in der Rechtsextremismusforschung kaum beachtet. Am IREX möchte ich das ändern. In Zusammenarbeit mit anderen Expertinnen und Experten aus anderen Fachbereichen möchte ich diese Forschungslücke schließen. Dabei stehen auch ganz viele Fragen im Mittelpunkt. Also wir sehen, da gibt es eine Tendenz. Was bedeutet das konkret? Also Fragen wie zum Beispiel, wie genau nutzen rechtsextreme Akteure Lebensmittel, um politische Ideologien zu vermitteln? Wie haben sich diese Strategien im Laufe der Zeit und in unterschiedlichen nationalen Kontexten verändert? Ist, glaube ich, nichts Neues, aber das ist jetzt ein bisschen anders thematisiert. Und inwiefern trägt dies zur Normalisierung rechtsextremer Ideologien und Praktiken bei? Die Insektenverschwörungstheorie ist ein besonders interessantes Beispiel, aber es gibt natürlich ganz viele andere Fälle, in denen Akteure am rechten Rand des politischen Spektrums Nahrungsmittel politisieren. Also hier zum Beispiel Marine Le Pen, die ins Schlachthaus geht und sich gegen Halal-Schlachtungen äußert. Salvini aus Italien, der morgens, mittags und abends Selfies postet mit italienischen Gerichten und damit diese Nähe zu seiner Wählerschaft kommunizieren will. Also es sind wirklich ganz viele Strategien, die effektiv zu sein scheinen, um wirklich diese Massenaufmerksamkeit zu erzeugen. Und das ist wirklich ein Thema, was ich in Zukunft hier in Tübingen näher erforschen möchte. Dann zum Schluss. Also, der Vortrag hat hoffentlich gezeigt, dass die Ideologie der radikalen und extremen Rechten im Wesentlichen zwar unverändert geblieben ist, aber die Art und Weise, wie diese Ideen in der Praxis umgesetzt werden, sowie auch die Organisationsstrukturen der Akteure, die sie vorantreiben, sind einem stetigen Wandel unterlegen. Und dies führt zur Frage nach der Relevanz dieser Entwicklungen und ihrem möglichen Einfluss auf unsere Gesellschaft und Demokratie. Diese Veränderungen manifestieren sich in verschiedenen Themenbereichen, angefangen bei Immigration bis hin zu ungewöhnlichen Bezugspunkten wie halt Insekten. Die Vielfalt der Themen verstärkt die Präsenz von Rechtsaußenakteuren in der Gesellschaft und dadurch stoßen normale Menschen in ihrem Alltag immer häufiger auf extreme Ideen, was diese Normalisierung der Ideologie beschleunigt. Es ist entscheidend, dass diese Veränderungen im rechtsextremen Milieu erkannt werden und auch verstanden werden. Nur so können Medien, Mainstream-Parteien und auch zivilgesellschaftliche Akteure, die eine wesentliche Rolle spielen bei der Bewältigung dieser Herausforderung, die damit verbundenen Gefahren identifizieren. Ein tieferes Verständnis dieser Entwicklung ist notwendig, um auch effektive Gegenstrategien und Gegenmaßnahmen zu entwickeln und unsere demokratischen Werte und Institutionen zu verteidigen. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war die Politikwissenschaftlerin Leonie de Jonge mit ihrem Vortrag von Immigration bis Insekten, rechtsextreme AkteurInnen und Ideologien im Wandel. Leonie de Jonge hat ihren Vortrag am 6. November 2024 an der Uni Tübingen gehalten. Ich bin Nina Bus-Bartels und sage Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.